ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Wir sind wieder da. Heute mit einer jungen Athletin, deren Namen ihr euch unbedingt merken solltet, denn sie mischt gerade ordentlich die Ski-Freestyle-Szene auf. Die erst 18-jährige Muriel Mohr. 5 Medaillen hat sie bei Junioren-Weltmeisterschaften gewonnen. In ihrer eigentlichen Paradedisziplin Slopestyle sogar 2x Gold. Bei den Olympischen Jugendspielen, da flog sie 2024 in beiden Disziplinen zu Bronze und jetzt hat sie in dieser Saison schon mehrfach auf dem Weltcup-Podest gestanden. Wie schafft man es, mit 18 Jahren in der Weltspitze anzukommen und wie fühlt sich der berühmte Switch Bio Ninetail, einer ihrer Lieblingssprünge, an? Das alles und mehr klären wir heute in dieser Folge. Muriel Mohr vom Newbie zur Mitfavoritin.
Achtung, 1, 2, 3, Double Cork 1080. Ganz starkes zweites Weltcup-Ergebnis für Muriel Mohr. Platz 3 in Chur, Platz 3 hier in Österreich, in Klagenfurt. Diese Chance hat sie ins Herz geschlossen.
Und damit herzlich willkommen, Muriel Mohr. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Freut mich, dass ich dabei sein darf heute.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Wo treffen wir dich gerade an? Wo bist du gerade?
Aktuell bin ich zu Hause, aber das auch nur zwischen Tür und Angel, würde ich mal so behaupten.
Okay, also du bist eigentlich auf dem Sprung.
Ich bin eigentlich auf dem Sprung. Ich bin jetzt aus Laax, aus der Schweiz, vom letzten World Cup zurückgekommen. Und dann geht's auch nächste Woche wahrscheinlich gleich weiter nach Amerika.
Wie verbringst du die Zeit so dazwischen? Also kann man überhaupt Pause machen oder wie sehen deine Pausen in Anführungsstrichen aus?
Ja, also wahrscheinlich ungewöhnlicher, als man bei einer Sportlerin jetzt irgendwie erwarten würde. Aber ich gehe in die Uni, nachdem ich letztes Jahr mein Abitur geschrieben habe, und studiere. Und das steht auch heute Mittag wieder auf dem Plan.
Okay, was studierst du?
Ich studiere Gesundheitswissenschaften an der TU München und bin jetzt im ersten Semester.
Okay, also quasi da Newbie. Und auch kurz vorm Durchstarten. Aber also wie bist du auf den Studiengang gekommen? Also ist das etwas, was du schon irgendwie langfristig machen wolltest?
Also dieses Studium kannte ich davor auch noch nicht so, dass es so dasteht, wie es ist. Ich habe das so ein bisschen eher dadurch entdeckt, weil ich einfach eine Vorliebe für Medizin habe, fürs Gesundheitswesen und mich einfach generell der menschliche Körper extrem interessiert. Und ist natürlich auch irgendwie schön zu wissen, wenn man sich da immer Meter hoch durch die Lüfte bewegt, was eigentlich so passieren kann. Und wenn man verletzt ist, was man dagegen tun kann, dass man einfach selbst Ahnung davon hat, wie es eigentlich dem Körper wirklich geht.
Ja, dein Körper ist ja auch dein Kapital, ne?
Das stimmt, ja.
Du bist ja seit 2022 im Weltcup dabei und es ist ja deine erste komplette Saison. Du hast bisher die Reise nach Übersee so ein bisschen ausgelassen, weil du unter anderem ja mitten im Abitur gesteckt hast. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du studierst jetzt. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum es in dieser Saison so gut läuft, weil du eine Last weniger hast?
Also ich schätze, es ändert sich von Athlet zu Athlet und Athletin zu Athletin. Aber für mich war es schon immer mein Ding, dass ich nach dem Skifahren mich hinsetzen muss und irgendwas für meinen Kopf tun muss. Und ja, vielleicht ist es ein Grund, dass es so gut läuft, weil ich einfach was anderes mache außer Skifahren und so ich ein bisschen die Ablenkung bekomme.
Aber ist es denn so, dass du dein Studium so ein bisschen freier gestalten kannst? Also Abitur, Schule, da muss man ja nach strikterem Plan lernen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch Hilfe vom Olympiastützpunkt in München und die es gibt sozusagen Sonderregeln für Leistungssportler, dass man zum Beispiel länger studieren kann, mehr Pausensemester einlegen kann und ja, man bekommt auf jeden Fall schon Unterstützung von der Uni, aber ich versuche natürlich auch das Studium erstmal ein bisschen zu strecken, weil ich natürlich jetzt vor allem bis Olympia 26, also nächstes Jahr, mich voll auf den Sport fokussieren möchte.
So, ich habe es ja eben gesagt, du mischst gerade ordentlich die Ski-Freestyle-Szene auf. Du hast es dir mittlerweile gemütlich gemacht auf dem Podium, so kann man das, glaube ich, sagen. Hattest du das im Gefühl, dass in dieser Saison dieser berühmte Knoten bei dir platzen könnte, dass es so gut bei dir laufen könnte?
Eigentlich nicht. Vor allem, weil ich vielleicht nicht die Jüngste im Starterfeld bin, aber trotzdem auf jeden Fall eine der Jüngsten. Und das ist natürlich ja, überraschend, wenn dann plötzlich die ganzen Idole neben einem stehen, die man jahrelang verfolgt hat übers Internet und dann plötzlich auf dem Podest zu stehen mit diesen Idolen. Nee, habe ich tatsächlich nicht so erwartet.
Also bist du eigentlich schon ein alter Hase, wenn man aufs Alter guckt?
Na, vielleicht noch nicht ganz, aber vielleicht. Also es gibt schon zwei, drei Mädels, die sind jünger.
Das Lustige ist ja, ich glaube, Eileen Gu ist ja erst 22. Man hat aber so das Gefühl, dass sie schon seit 20 Jahren im Weltcup oder auch bei den X-Games mit dabei ist, ne? Weil die einfach das so viele Erfolge gefeiert hat. Die ist ja dieses Jahr, glaube ich, nur bei der Halfpipe mit dabei, habe ich gesehen, ne?
Ja, wobei sie jetzt wieder bei dem aktuellen Weltcup in der Schweiz, in Laax, das war eine Slopestyle-Disziplin, daran auch teilgenommen hat.
Okay. Also nicht nur Halfpipe, sondern sie ist wieder mit dabei. Ist denn Eileen so ein Vorbild von dir?
Absolut. Also sehr beeindruckend, wie sie alles unter einen Hut bekommt. Ihre Modelkarriere, ihr Studium in Oxford mittlerweile und dann gleichzeitig einfach jede Goldmedaille die Saison im Halfpipe abzuräumen. Definitiv großes Vorbild.
Also eine ganzheitliche Sportlerin, so kann man das sagen, zu der du ja auch werden möchtest. Du hast zum Beispiel mit deinem dritten Platz im Big Air-Finale in Klagenfurt ja auch Top-Athletin wie zum Beispiel die Schweizerin Mathilde Grémont hinter dir gelassen. Ihres Zeichens Bronzemedaillengewinnerin im Big Air und Olympiasiegerin im Slopestyle 2022 in Peking. Wie fühlt sich das für dich an? Fühlt sich das manchmal an wie so ein Traum, der in Erfüllung geht?
Auf jeden Fall, ja. Und wenn ich damals der kein Muriel gesagt hätte, dass es hier enden würde. Und wobei, was heißt enden? Ich meine, es geht ja immer noch weiter und der Traum wird irgendwie immer, nimmt immer mehr Gestalt an. Dann hätte ich mich auf jeden Fall damals sehr gefreut und es gar nicht glauben können.
Ja, aber da sprichst du ja einen wichtigen Punkt an. Also man fängt ja nicht mit 18 einfach im Weltcup an, irgendwie zu trainieren und dann ist man auf einmal Profi, sondern du hast, glaube ich, mit 9 Jahren angefangen, ne, mit dem Freestyle-Skiing.
Ich glaube, es war schon immer ein Teil von mir, weil ich immer meinem Vater hinterhergefahren ist, wenn er in den Park gefahren ist und über kleine Sprünge gesprungen. Aber so richtig angefangen habe ich mit 9, ja.
Also bist du quasi schon seit fast 10 Jahren mit im Business. Aber wie ist das denn eigentlich, wenn du so mit diesen großen Athletinnen unterwegs bist? Also holt man sich da Tipps oder wie ist so die Stimmung untereinander? Unterhält man sich oder ist man da eher so für sich unterwegs?
Ich bin eher der schüchterne Typ, aber desto öfter man sich sieht am Berg und bei Wettkämpfen, desto enger wächst man auch zusammen. Und das merke ich jetzt vor allem bei uns jüngeren Athleten, die jetzt so erst die erste richtige Weltcup-Saison mitfahren, dass vor allem da ja Freundschaften entstehen. Und auch von den Großen hole ich mir natürlich ab und zu mal Tipps ab. Tendenziell aber am meisten von meinem Teamkollegen, weil ich wirklich ständig mit ihm unterwegs bin. Aber ja.
Was war so bisher der wertvollste Tipp, den du bekommen hast?
Ich weiß noch nicht mal, ob mir das jemand gesagt hat, aber es hilft mir auf jeden Fall immer. Und zwar bei mir zu bleiben und gar nicht irgendwie überheblich werden und ja, immer die beide Füße am Boden zu behalten und ja, einfach die zu bleiben, wie ich damals zum Sport gekommen bin und den Spaß nicht daran zu verlieren.
Also bodenständig zu bleiben.
Richtig.
Gibt es denn irgendwelche Rituale, die du hast? Also wie bereitest du dich denn generell auf so einen Run vor? Brauchst du Menschen um dich herum oder ziehst du dich dann lieber zurück?
Ich schätze, es ändert sich von Wettkampf zu Wettkampf, weil sich ja auch die Stimmung ändert. Tendenziell habe ich natürlich gerne mein Team um mich herum. Vor allem, wenn einfach eine ruhige Stimmung entstehen kann dann dadurch und die mir einfach Unterstützung und Hilfe bieten. Aber so kleine Rituale von mir sind vor allem, dass ich immer jeden einzelnen Run, also im Wettkampf durchgehe, von Absprung bis Landung. Und das hilft mir natürlich einfach komplett alles zu visualisieren und um mich herum erstmal kurz im Moment auszublenden, dass ich hier bei einem World Cup stehe.
Aber wie kann man sich das generell beim Slopestyle zum Beispiel anschauen? Ne? Beim Skifahren ist so, Ski Alpin, da kannst du dir vorher ja die Strecken auch besichtigen. Habt ihr überhaupt die Möglichkeit, vorher nochmal den Parcours einmal zu testen oder macht ihr dann quasi auch so eine Kaltbesichtigung? Wie sieht das aus?
Also wir haben sowohl eine Besichtigung am ersten Trainingstag und bei jedem Weltcup ist es vorgegeben, dass wir 2 Training Sessions haben, die sind so circa 2 bis 4 Stunden lang.
Okay.
Und also dann haben wir auch nochmal am Wettkampftag selber eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Training.
Also ihr habt selber Zeit, noch so ein bisschen euch auszuprobieren. Aber wie ist das denn? Setzt du dich dann vorher hin, was du machen könntest, welche Sprünge du zeigen könntest? Oder machst du das dann von deinem Gefühl so ein bisschen abhängig?
Also meistens kenne ich die Strecken schon davor, weil sie veröffentlicht wurden oder sie mir jemand gezeigt hat. Und dann mache ich mir im Vorhinein schon Gedanken, wo stehe ich aktuell mit meinen Tricks, was kann ich zeigen und was möchte ich auch zeigen, wo liegen meine eigenen Erwartungen. Und dann gehe ich auf die Strecke und probiere mich aus. Und manchmal funktioniert, manchmal vielleicht funktioniert es dann auch nicht. Und dann kann man immer noch einen Schritt zurückgehen oder einfach die ganze Strecke, den Run, den man geplant hat, durchdenken.
Aber ihr testet ja die Tricks nicht direkt auf der Strecke, sondern ihr macht das ja quasi im Trockentraining, oder? Das wäre ein bisschen zu gefährlich.
Genau, ja, wir arbeiten uns schon zu den Tricks und vor allem den gefährlichen Tricks hoch, angefangen bei Trampolintrainings. Wir haben auch ein Airbag, auch mittlerweile in Deutschland seit diesem Sommer, wo wir auf einem Plastik-In-Run anfangen können, also Fake-Schnee würde ich jetzt mal behaupten, und wir landen in einem riesengroßen Luftkissen und können so, selbst wenn wir mal auf der Seite landen oder auf dem Rücken, dann tut es einfach nicht weh. Und so können wir uns da ein bisschen rumprobieren. Und so ist es natürlich dann auch bei Weltcups, dass wir uns von kleinen Tricks, einfachen Tricks, die wir zu 100% können, und zu den schweren Tricks hocharbeiten.
Über die Trainingsbedingungen für euch DSV-Athletinnen und Athleten werden wir später nochmal sprechen. Einer deiner Lieblingssprünge ist der Switch Bio Ninetail. Heißt rückwärts auf den Schanzentisch zufahren, über die linke Schulter schauen, abspringen, 2,5 Mal um die eigene Achse drehen und vorwärts landen. Du hast gesagt, dieser Sprung, der sieht aus wie ein Korkenzieher. Wie wird denn ein Trick zu einem Lieblingstrick?
Naja, also zum einen, weil ich ihn einfach schon so oft gemacht habe und er mittlerweile fast immer aus dem Schlaf funktioniert. Und zum anderen, weil man merkt, dass dieser Trick, der einem plötzlich so einfach vorkommt, immer noch extrem gut und hoch bewertet wird. Und das macht einen natürlich glücklich, wenn man einfach Spaß an einem Trick hat. Und ja.
Aber Hand aufs Herz, wie lange hast du dafür geübt? Hand aufs Herz.
Oh. Schwierig.
Und wie oft bist du gescheitert?
Also das kann ich jetzt natürlich nicht an zwei Händen abzählen, wie ich oft ich da schon gestürzt bin, vor allem bei dem Trick. Aber ich nehme an, ich arbeite schon seit 3 Jahren circa an dem Trick.
Aber nimm uns doch mal mit, wie fühlt sich das an, zum Beispiel über so eine riesige Schanze zu fliegen und solche Tricks zu machen? Also jeder von uns kennt das ja, wenn der Ski gefahren ist, dass er mal irgendwie so irgendwo drüber hüpst. Das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit euch, aber was ist das für ein Gefühl? Was macht das mit dir?
Mittlerweile vielleicht nicht mehr so viel wie früher, weil man sich ja auch einfach an die großen Kicker gewöhnt. Aber es ist halt einfach jedes Mal so ein kleiner Adrenalinstoß, den man da bekommt. Und ja, also ich merke auch selber immer, wenn ich unten ankomme, dass mein Puls nach oben geht. Und was zum anderen aber auch dazu gehört, ist einfach massive Konzentration, weil man versucht, nicht zu stürzen, sein Bestes zu geben. Also ja, eine Mischung aus Adrenalin, Spaß, aber auch Konzentrationsvermögen und auch Nervosität, weil die Tricks laufen ja auch nicht immer so, wie die sollen.
Ist das denn für deine Eltern auch so viel Spaß, dir zuzugucken, wenn du so halsbrecherische Tricks machst, oder guckt deine Mama da gar nicht mehr hin?
Doch, also meine Eltern unterstützen mich und schauen immer jeden Wettkampf, der live im Fernsehen gezeigt wird, und verfolgen das. Und ich glaube, die haben mich daran gewöhnt und sind auch gar nicht mehr nervös. Und selbst wenn irgendwas mal mit mir passiert, das gehört zum Sport und das wissen die auch.
Du hast ja eben gesagt, dass du deinem Papa relativ früh immer hinterhergefahren bist. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, mein Vater hatte auch immer ganz, ganz tolle Tipps am Start. Ist es bei dir auch so, dass dein Vater auch Tipps hat für irgendwelche Sprünge?
Also er hat schon immer Tipps, aber meistens weiß ich dann doch besser und höre dann doch lieber auf die Tricks wirklich können, und meine Trainer natürlich.
Sagst du denen das manchmal? Mein Papa hat gesagt, ich soll das mal so und so machen. Und dann sagt dein Trainer so, ja, ich weiß, ja, danke.
Gar keinen Fall. Da kommen dann eher so Kommentare von meinem Vater. Ja, Muriel, wenn du zu kurz bist, dann musst du einfach schneller anfahren. Ach, wirklich, Papa?
Ach, cool, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, super.
Ja, genau.
Ja, danke. Ja, aber die sind ja dann glücklich Väter, wenn die dann irgendwie mal einen Kommentar machen können, dann ist das ja in Ordnung. Wenn es einfacher nicht geht, dann bitte sehr. Du bist ja 12 Jahre lang zweimal die Woche zum Ballett gegangen. Du hast gesagt, dass dieser Sport dir ein gutes Gefühl für Drehung und auch für diese Körperspannung gegeben hat, die du für deine Disziplin brauchst. Gehst du heutzutage immer noch zum Ballett oder wie kann man sich dein Training vorstellen?
Mittlerweile gehe ich nicht mehr zum Ballett, weil ich dann auch angefangen habe, Tennis zu spielen und das dann einfach zeitlich nicht mehr irgendwie vereinbar war mit Schule, Skifahren, Ballett und Tennis. Gleichzeitig natürlich auch irgendwie ein bisschen soziale Kontakte pflegen. Deswegen mittlerweile bin ich auch gar nicht mehr in irgendeinem Verein, sondern ich mache für mich Sport mit Freunden oder mit meinen Eltern. Oder ich gehe eben Skifahren.
Ich vergesse, es ist auch super schwierig. Wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs?
Also aktuell schaut es im Januar so aus, dass ich so circa 6-7 Nächte daheim bin.
Okay.
Diese Saison ist auf jeden Fall mehr zu Hause weg sein, als tatsächlich zu Hause zu schlafen.
Okay, weil die ganzen Überseestationen jetzt auch mit dazukommen, ne, in diesem Jahr.
Richtig. Ja.
Okay. Ich habe es gerade gesagt, 2022 hast du ja im Weltcup debütiert, aber eigentlich hättest du ja schon so ein Jahr früher debütieren sollen, im Oktober 2021 in Chur. Doch du hast ja beim Einfahren eine Verletzung an der Ferse zugezogen, einen Fersenbruch, und musstest dann erstmal 6 Wochen pausieren. Das war richtig, richtig bitter für dich. Aber wie gehst du dann mit solchen Situationen um, mit solchen Niederlagen?
Rückblickend würde ich sagen, also es war keine schlimme Verletzung und ich hatte tatsächlich, auch wenn das jetzt irgendwie komisch klingen mag, ich hatte wirklich gar keine Schmerzen, ich hatte keine Schiene, keine Krücken. Für mich war, ich durfte halt einfach keinen Sport machen. Aber letztendlich würde ich sagen, ich war zu dem Zeitpunkt 2021 noch nicht bereit, in Chur über ein City Big Air zu springen, weil es einfach schon eine extrem gefährliche Schanze ist. Jetzt weiß ich besser, als ich damals wusste. Deswegen würde ich nicht sagen, das war eine bittere Erfahrung für mich. Und es war einfach, dass irgendwie mir jemand sagen wollte, dass ich noch nicht bereit dafür bin.
Aber wie bricht man sich eine Ferse? Weil ihr habt ja Skischuhe an.
Ich bin so circa 2 Meter vor der Landung gelandet, im Flachen.
Oh. Oh. Ja. Und dann aus 5 Metern, ne? Aus 6 Metern wahrscheinlich runtergekracht.
Richtig, ja.
Ja. Ja, das ist nicht so schön. Und du hast das wirklich in dem Moment, hast du das nicht gemerkt?
Nee, also ich hatte Schmerzen und wir hatten ein Physio dabei und der meinte, dass es wahrscheinlich schon geprellt ist. Aber ich hatte eine Woche später circa oder ein paar Tage später MRT und dann war ich schon auch schockiert, dass es jetzt gebrochen ist.
Okay. Weil keiner damit gerechnet hat.
Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auch keine Schmerzen mehr.
Okay. So, mehr Frauen auf die Freestyle-Bretter. Das ist ja ein Wunsch, den du mal in einem Interview geäußert hast. Darüber sprechen wir gleich. Aber vorher habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Sport Inside Podcast. Die Kolleginnen beschäftigen sich in der aktuellen Folge mit dem Einfluss des Klimawandels auf den Wintersport und warum die Begeisterung für Berge und Schnee ungebrochen ist. Der Podcast, der kommt dann alle 2 Wochen immer mittwochs raus. Könnt ihr überall finden, wo ihr eure Podcasts hört und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Gesundheit ist dein Studienthema, aber auch Klimawandel, ist das auch ein Thema bei dir?
Tatsächlich ja. Wir haben letztens über die Einflüsse der Umwelt, des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit gesprochen.
Okay. Und wie? Also was ist dabei rausgekommen?
Also um ehrlich zu sein, ich war nicht in der Vorlesung da. Ich habe es nur nachgeholt bisher. Also ich habe versucht, mir ein bisschen selbst beizubringen, aber es ging halt zum einen auch so um die Themen, dass es halt schlechte Wasserversorgung, Wasserknappheit in manchen Regionen der Welt und auch einfach schlechte Gesundheitssysteme, die ja dann auch aufgrund von Krisensituationen entstehen können. Und ich meine, ein großes Beispiel ist natürlich jetzt auch das Feuer in L.A., genau.
Aber ist das auch Thema bei euch in den Weltcups? Also achtet ihr darauf, wie ihr zum Beispiel anreist, wie der Kalender gestrickt ist, oder ist das bei euch noch gar kein Thema?
Also so genau wird jetzt nicht darauf geachtet im Allgemeinen. Ich versuche natürlich schon, oder auch wir versuchen natürlich immer, Fahrgemeinschaften zu bilden. Und es ist natürlich dann schade, wenn dann 6 Leute mit 5 verschiedenen Autos oder so anreisen. Und dann schauen wir natürlich schon, dass das da irgendwie die Autos einfach gefüllt sind, dass man bestmöglich nur mit 2 Autos maximal anreisen muss. Und das sind ja schon so Themen. Gleichzeitig, wenn wir jetzt einen Weltcup in den USA haben und 2 Wochen später in Kanada, dass wir nicht nach Deutschland zurückfliegen, sondern gleich vor Ort bleiben.
Ja.
Also das sind so kleine Themen, auf die wir versuchen, Rücksicht zu nehmen.
Also den CO2-Abdruck so gering wie möglich zu halten und selber natürlich auch Verantwortung zu übernehmen für sich und für alle anderen dann auch. Kommen wir mal auf ein anderes Thema zu sprechen. Eure Freeski-Szene und die FIS, also der Internationale Skiverband, die sind ja lange Zeit getrennte Wege gegangen. Das hat sich so ein bisschen mit der Aufnahme der Disziplinen Slopestyle, also deiner Paradedisziplin, und Halfpipe 2014 sowie Big Air 2018 in das Programm der Olympischen Spiele geändert. Die Szene, die hat da so ein bisschen gespalten drauf reagiert. Mittlerweile haben sich aber die Weltcups etabliert, alle anderen großen Contests unter anderem in Europa verdrängt, außer jetzt zum Beispiel die X-Games, die sind natürlich unantastbar, weil man sich ja über diese FIS-Contest für die Olympischen Spiele qualifiziert. Du hast ja eben gesagt, das ist ein großes Ziel, 2026 in Cortina d'Ampezzo mit dabei zu sein. Würdest du als junge Sportlerin sagen, das war der richtige Schritt damals?
Auf jeden Fall. Und das war ja auch zu meiner Zeit dann auch irgendwie das, was jeder gegangen ist. Also klar, natürlich hätte man auch einfach nur zum Spaß ein bisschen Skifahren können und ja, bei so ein paar kleineren Wettkämpfen, die jetzt nicht von der FIS organisiert sind, teilnehmen können. Was man dazu sagen muss, X Games ist natürlich immer noch das große Ereignis, was nicht zu FIS gehört, was aber eine super Reichweite bei uns im Sport hat und auch das Ziel von jedem Einzelnen ist, der im World Cup mitfährt.
Ja, die deutsche Lisa Zimmermann, die hat ja 2017 im Big Air bei den X-Games ein erstmal historisches Gold geholt. Eine Medaille bei den X-Games, auch ein Traum von dir, da eingeladen
absolut
zu werden?
Absolut. Und ja, ich schätze, ich kann es jetzt sagen, weil wenn es in der Woche rauskommt, dann weiß es eh schon jeder. Aber ich habe eine X-Games-Einladung tatsächlich bekommen für nächste Woche.
Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, ja.
Ihr werdet ja eingeladen, ne? Also ihr könnt da nicht einfach so mitfahren und mit starten, ihr werdet eingeladen. Wie läuft dieses Auswahlverfahren? Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
Also genau, wie die Hintergründe sind, wer ausgewählt ist, das weiß ich natürlich nicht und könnte ich jetzt auch gar nicht irgendwie so beantworten. Aber klar, sie suchen sich natürlich die besten Sportlerinnen und Sportler raus aus der Szene und versuchen einfach eine mega Show hinzubekommen. Was man dazu sagen muss, ich bin jetzt nicht eingeladen als Fahrerin direkt, sondern ich bin Alternative. Aber es ist natürlich trotzdem der erste Schritt. Und falls ein Mädchen ausfallen sollte, dann rücke ich halt nach und darf dann starten.
Aber du darfst dich auf jeden Fall zeigen vor Ort.
Richtig, und ich darf auch beim Training mitfahren.
Das ist eine Riesenchance, oder? Also was bedeutet das?
Absolut,
also welche
ja.
Bedeutung hat das?
Also unglaublich. Also ich glaube, wenn ich damals gesagt habe, oder gefragt wurde, was mein großes Ziel ist, dann war es eigentlich immer X-Games und Olympia. X-Games und Olympia. Immer die gleiche Antwort, weil wirklich vielleicht nicht gleichgestellt ist zu Olympia, weil X-Games kommt jedes Jahr wieder und Olympia ist einfach nur alle 4 Jahre. Aber es ist einfach so eine große Bedeutung in unserem Sport. Und es ist natürlich unglaublich, vor so einer Menschenmasse da unten dann zu performen.
Aber dann hast du es ja quasi genau in der Reihenfolge auch geschafft. X-Games und dann nächstes Jahr natürlich Olympia. Ne? Steht ja überhaupt gar nicht zur Debatte. Aber nimm uns doch mal mit, wie ist das? Also wird man dann angerufen, bekommt man eine Mail, bekommt man irgendwie einen Brief? Wie sieht das aus?
Also ich habe es über unseren Teammanager erfahren, weil er angeschrieben wurde, dass die meine Adresse haben wollen, also meine E-Mail-Adresse. Und daraufhin habe ich dann eine Mail erhalten, ne? Mit der ganz offiziellen X-Games-Einladung.
Betreff, Sie sind dabei.
Richtig.
Okay, ja. Und wie war das? Also wo warst du da? Hast du dann auch gefeiert? Wer hat sich für dich mitgefreut?
Ich war da zu dem Zeitpunkt schon im Bett gelegen. Es war 23:30 Uhr nachts. Und das war jetzt vor zwei Tagen, glaube ich. Und ja, hat mich unfassbar gefreut. Ich bin sofort zu unserer Physio hingelaufen und war so, oh mein Gott, ich bin dabei. Ja, ich hab gar nicht mehr erwartet, weil ich meine, ich muss theoretisch am Montag oder Dienstag schon hinfliegen.
Ja.
Deswegen ist es natürlich extrem spontan jetzt.
Okay, Muriel Mohr fasst die Teilnahme bei den X-Games verschlafen. Das ist die Headline einer Bild-Zeitung. Ja, war krass.
Oh Gott.
Also wer sich jetzt noch nicht so richtig was vorstellen kann unter den X-Games, was ist das Besondere an den X-Games? Also warum sind die so groß?
Also X-Games ist von einem privaten Organisator oder Veranstalter organisiert. Und gibt es in ganz vielen Freestyle-Disziplinen, also da darf man, muss man jetzt auch mal wegkommen von Ski und Snowboard und von den Disziplinen Slopestyle, Big Air und Halfpipe, die es bei uns gibt. X-Games organisiert genauso gut Streetstyle im Sinne von Skateboardfahren. Die machen ja Tanzwettbewerbe und das ist einfach in der Freestyle-Szene das große Event, zu dem jeder hingehen möchte. Vor allem in den Sportarten, die nicht olympisch sind. Und wir waren ja auch eine lange Zeit nicht olympisch. War es einfach unser Ersatz-Olympia und dieses Event, wo man sich als Sportler präsentieren kann. Und ganz viele Marken und Firmen interessieren sich dafür. Und das ist einfach eine große Werbefläche für einen selber.
Das, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein großes Thema, ne? Das Sponsoring. Also so viel verdient ihr ja auch nicht mit eurem Sport, wenn ihr bei einem Weltcup startet. Es war alles schön und gut, bei Olympia mit dabei zu sein, aber die Miete kann man nicht so wirklich davon bezahlen, was man da so bekommt an Sportförderung. Oder wie ist das bei dir?
Also natürlich kann man sich mit ganz vielen Firmen auseinandersetzen und mit denen schreiben und verhandeln. Und man merkt, oder ich merke jetzt schon, dass es von Jahr zu Jahr einfach mehr Geld wird, was ich bekomme und was Firmen bereit sind, mir zu geben. Und zum einen ist es natürlich Equipment, aber zum anderen auch ganz groß dieses Kopfsponsor-Thema, ob das jetzt Red Bull ist oder Monster Energy. Gleichzeitig, also ich habe jetzt zum Beispiel ganz neu auf meinem Helm TQ Electric. Und ja, also man kriegt schon auf jeden Fall Geld und man kann sich jetzt erstmal sein Leben finanzieren, aber es ist natürlich nicht für die Ewigkeit und da kommen nur ganz, ganz wenig Sportler hin, dass die ihr ganzes Leben davon leben können, dass die einmal professionell Ski oder Snowboard gefahren sind.
Und
deswegen war es auch schon immer für mich außer Frage, dass ich irgendwie studiere.
Also das war schon immer, da stand schon immer für dich fest, dass du noch was quasi Handfestes machen möchtest.
Ja.
Okay. Ja, und natürlich großes Ziel, eine Medaille bei den X-Games. Bob Burnquist, Travis Pastrana oder Eileen Gu und dann Muriel Mohr. Warum nicht? In einer Reihe.
Ja, na klar.
Kann man machen. So, du bildest ja zusammen mit Sabrina Kakmakli, die in der Halfpipe zu Hause ist, das Ski-Weltcup-Team der Frauen. Du bist als deutsche Starterin im Big Air und im Slopestyle im Weltcup quasi alleine auf weiter Flur. Warum ist das so?
Ja, also erstens muss man dazu sagen, es sind ja auch nur bei uns in Deutschland sehr, sehr, sehr wenige Parks, wo man als Skifahrer hinkommt, vor allem wenn man nur eben in Deutschland Skifahren gehen möchte. Das kann natürlich aus unterschiedlichen Gründen sein. Zum einen einfach unsere Klimakrise und die Probleme, die wir haben. Und gleichzeitig sind ja auch nur im Süden von Deutschland Berge. Das heißt, es fallen schon mal einfach über 90% der Bevölkerung weg, die überhaupt aktiv Skifahren gehen können, so oft, wie ich tun kann. Und ich meine, ich wohne jetzt in München und ich finde, das ist eine super Lage und ich komme auch schnell in die Berge rein. Andererseits ist es natürlich eine Sportart, die nicht bekannt ist und es ist schwer, die bekannt zu machen, weil die viele natürlich für gefährlich halten, was ich absolut nachvollziehen kann. Und ja, dann ist noch ein dritter großer Punkt. Es ist einfach sehr, sehr schwer, irgendwie da Nachwuchs dann zu generieren. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir Coaching-Tage anbieten beim Deutschen Skiverband und versuchen, junge Mädels und auch junge Jungs für den Sport zu begeistern und irgendwie denen zu zeigen, was eigentlich möglich ist in einem Park. Und ich glaube, wir sind mittlerweile auf einem guten Weg dahin. Und ich habe jetzt auch gemerkt, es kommen schon ein, zwei Mädels auch in Deutschland nach, die eine super talentiert, eine junge Fahrerin, die ist jetzt 14. Und ich freue mich natürlich, wenn sie dann auch in ein paar Jahren neben mir im World Cup stehen kann.
Dass du dann auch nicht mehr ganz so alleine unterwegs bist. Aber würdest du sagen, dass ihr vielleicht so ein kleines Imageproblem habt? Also jetzt nicht so negativ gesagt, weil Lisa Zimmermann hatte gesagt, dass natürlich viele Leute glauben, ihr würdet den ganzen Tag irgendwie nur feiern, Fastfood essen und dann am nächsten Tag steht ihr auf der Piste und macht irgendwie 8000 Drehungen. Das ist ja nun mal einfach nicht so der Fall, sondern ihr müsst genauso hart trainieren wie alle anderen auch, wie alle anderen Leistungssportler. Glaubst du, das hinkt euch noch so ein bisschen nach?
Ja, natürlich. Ich meine, unser Sport war damals so, dass man mit 3 Stunden Schlaf und noch keine Ahnung wie viel Alkohol im Blut im Wettkampf gefahren ist. Und Partys war natürlich ein großes Ding bei uns damals. Aber ja, also es kann schon, vielleicht gibt es noch einige Menschen, die das denken und das hängt uns nach. Aber ja, es wäre schön, wenn viele sehen würden, dass es jetzt einfach eine olympische Sportart ist und das hat so viel mit den Menschen in unserer Szene getan und das sind alles extreme Arbeitstiere, die so gerne auf dem Berg stehen, 5-6 Stunden, ne? Und einfach Spaß daran haben, was sie tun, und Partys kann man dann machen, wenn man die Medaille abgeräumt hat.
Ja, Stichwort Trainingsbedingungen, du hast gerade gesagt, man braucht natürlich Berge dafür, aber natürlich auch noch einiges weiteres. Bestes Beispiel nach Sochi 2014, wo dann weder Bene Meyer noch Lisa Zimmermann zum Beispiel die Qualifikation im Slopestyle überstanden haben. Da wurde ja ordentlich draufgehauen. Es gab keine deutschen Funparks, keine Trainingshallen, keine Nachwuchsförderung. Wie erlebst du derzeit die Situation? Hat sich das in den letzten 10 Jahren geändert, seitdem du da angefangen hast mit dem Freestyle-Skiing? Was sagst du?
Auf jeden Fall. Und wir merken ja alle, dass wir Nachwuchs brauchen. Das ist, davon muss sich zum einen der Deutsche Skiverband irgendwie finanzieren. Und es wäre natürlich schade, wenn es nur durch die alpinen Biathleten und so funktioniert. Sondern auch Skicross gehört ja auch indirekt zu den Freestyle-Sportarten dazu. Und da merkt man natürlich auch, dass viele Leute nachkommen. Und jetzt auch bei uns im Slopestyle und Big Air werden eben von dem Deutschen Skiverband direkt und nicht von irgendwelchen Vereinen diese Coaching-Tage organisiert. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass wir diese Saison schon 100 Anmeldungen haben. Was natürlich auch für uns ein mega Step ist, weil 100 verschiedene Kinder aus ganz Deutschland wollen irgendwie trainiert werden und haben Spaß daran. Und ja, also es geht auf jeden Fall was vorwärts. Und es freut mich auch natürlich, wenn ich da irgendwie eine Rolle spielen kann und wenn vielleicht Kinder mich im Fernsehen sehen und sagen, wow, das will ich auch werden. Das möchte ich auch können.
Also eine Vorbildfunktion, ne? Wie ist das für dich, so das jetzt mal so vor Augen zu haben, dass du ein Vorbild sein könntest mit 18?
Freut mich auf jeden Fall. Also wenn ich irgendwann mal, wenn irgendwer mal zu mir kommt und sagt, ich habe den Sport angefangen, weil ich dich im Fernsehen gesehen habe oder über deinen Instagram-TikTok-Account gestolpert bin, dann ich weiß gar nicht, was ich dann sagen würde, weil das wäre ein unglaublich schönes Gefühl, weil ich habe natürlich auch Vorbilder gehabt. Und damit sich so wird sich auch der Sport groß machen, indem es Menschen gibt in Deutschland, die es vormachen.
So wie du zum Beispiel. Was wünschst du dir denn für deine Zukunft? Du bist jetzt 18, hast Weltcup-Podestplätze und Medaillen im Gepäck. Was ist dein nächstes großes Ziel?
Erstmal konstant im World Cup irgendwie meinen Platz zu finden. Ne? Also, dass ich konstant ins Finale fahren kann bei beiden Sportarten, bei beiden Disziplinen. Dass ich öfters aufs Podest komme natürlich. Die WM steht dieses Jahr an, auch wieder hier Finale. Andererseits bin ich nicht der Typ von Mensch, der sich so viel Erwartungen und Ziele setzt, weil ich mit der Einstellung reingehe, wenn ich mir eine Erwartung setze und die nicht erfüllen kann, dann werde ich selbst von mir enttäuscht sein. Und deswegen lasse ich mich lieber überraschen, wo mich meine Zukunft hinbringt.
Aber ist denn die Freestyle-WM vom 17. bis 30.03. in St. Moritz gerade ein Thema für dich? Oder ist gerade eigentlich X-Games, ne? Hat es gerade abgelöst quasi?
Ja, also es ist beides ein Thema. Und ich muss auch ganz klar sagen, das ist einfach komplett 2 andere Paar Schuhe. Weil das eine ist per Einladung, wie schon vorhin gesagt. Und das ist wirklich das Freestyle-Ding. Andererseits, die WM hat so einen großen Marktwert, auch irgendwie für mich und für die Firmen. Wenn man bei der WM auf dem Podest steht oder auch nur ins Finale fährt, das ist auch wieder große Fernsehzeit. Und ja, es hat unabhängig voneinander einfach beides extrem großen Stellenwert in unserer Szene.
Also du hast ja gerade gesagt, du bist irgendwie in dieser Saison gerade mal irgendwie 6 bis 7 Tage irgendwie zu Hause und die ganze Zeit unterwegs, auch jetzt in Übersee. Wo trifft man dich denn, wenn du von diesem ganzen Sportlerin-Stress abschalten willst? Wo bist du ganz privat?
Ganz privat würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich in meinem Zuhause bin, mich mit Freunden treffe aus der Schule. Also generell Aschheim, Ismaning, das ist so die Gegend, wo ich versuche runterzukommen.
Und was machst du dann?
Spazieren gehen, rausgehen, im Bett liegen und schlafen, Schlaf nachholen mit den ganzen Jetlags und frühen Aufstehen am Morgen. Ja, oder man findet mich in der Uni.
Man hat immer so das Gefühl, ne, ihr Freestyler, wenn ihr so mit 5, 6 Metern Luftstand da durch die Gegend wirbelt, ihr braucht dann auch privat immer den Adrenalinkick. Aber das ist bei dir gar nicht so, ne? Du kannst auch einfach mal sagen, nö, ich gehe spazieren, tschüss.
Beides, auf jeden Fall. Also ich gehe auch mit meinen Eltern super gerne kiten, klettern, Mountainbiken. Ich bin schon mal aus einem Flugzeug rausgesprungen. Also ja. Ich würde auch gerne von meiner Brücke springen mit so Bungee-Jumping. Also ich brauche auch schon einen Adrenalinkick in meiner Freizeit, aber vor allem jetzt im Winter eher komplette Ruhezeiten, ne, wo ich wirklich nur spazieren gehe.
Also wenn du gerade in der Saison bist, dann musst du auch nicht unnötig irgendwas riskieren, bevor du dich dann auch irgendwie verletzt. Ich habe auch gesehen, du machst Mountainbike-Downhill, ne? Das machst du auch noch.
Ja, aber halt nicht professionell, sondern einfach nur so Spaß.
Ja, wunderbar. Dann haben wir noch mal ein bisschen Privates über dich herausgefunden. Wir sind auch gleich fertig mit dem ganz, ganz tollen Interview. Haben aber jetzt noch eine kleine Bitte zum Schluss an dich. Wir wollen ja am Ende der Saison so eine kleine Musikliste erstellen mit den Songs der ja, Wintersport-Superstars, die hier bei uns im Podcast waren. Da kann alles mit dabei sein, von Schlager über Pop bis Metal. Was ist denn so dein Lieblingssong? Also hörst du zum Beispiel so einen Song, bevor du in so einen Run reingehst?
Ich höre beim Skifahren tatsächlich gar keine Lieder, gar nichts. Meistens ist ja auch vor Ort irgendwie Musik. Aber wenn ich mir jetzt ein Lied aussuchen könnte, wäre es wahrscheinlich Dancing von Kelvin Sparks.
Dancing von Kelvin Sparks. Sagt mir jetzt gerade gar nichts, ist aber auch egal. Wir packen es auf die Liste. Hast du ansonsten noch einen Song? Aber das ist der jetzt.
Dann würde ich, wenn ich noch einen Song auswählen dürfte, dann würde ich von 01099 Dies und Das nehmen.
Okay, 99, Dies und Das. So, Franzi Preuß hat sich nämlich alles von Coldplay gewünscht. Also das wird ein Album, ich sag's dir, 2000 Titel. Damit wirst du nie fertig. Na gut. Ja, wir schreiben auf. Ich bin mal gespannt, was alles am Ende da auf dieser Liste stehen wird. Muriel, dir erstmal vielen Dank für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Wir drücken dir die Daumen. Jetzt erstmal für die X-Games, dann für die WM und natürlich für Olympia 2026 und alle anderen Herausforderungen, die dann noch vor dir liegen und vor allem, dass du gesund bleibst.
Vielen Dank. Freut mich, dass ich dabei sein durfte.
Ja, Muriel Mohr, eine der spannendsten Athletinnen im Freestyle-Skiing. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da und teilt den Podcast, was das Zeug hält. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao.